Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 15.05., manche sagen auch der 15.05.2023. Guten Morgen, lieber Andreas.
Das war ein Hieb in meine Richtung, nein. Der 5. Ich sage aber dafür nicht Senft, sondern ich sage Senf. Und ich versuche auch immer 5 zu sagen statt 5. Das ist einfach meine Natur. Ich komme halt aus einem einfachen Arbeiterhaushalt und man spürt es immer wieder. Aber man riecht es zumindest nicht mehr. Gut, kommen wir kurz zum Wetter. Wir haben einen heiteren Tag heute. Blauer Himmel, Sonne, blau changierender See, wie wir es ja immer wieder kennen. Und es wird morgen mal kurzfristig eine bisschen Nieselregengeschichte geben von 1-2 Stunden, aber insgesamt heiter und sonnig.
Schön hast du das gesagt, Andreas. Und wir wollen auch gleich in den Tag starten mit vielen, vielen Meldungen, die, auch wenn sie manchmal schwer verdaulich sind, doch uns in unserem Reifungsprozess der geistiger Art ist, weiterbringt. Wir versuchen auch die Dinge gleichgültig, was auf uns zukommt, immer so zu nehmen, dass es uns auch als Entwicklung dienen kann. Und so gibt es einfach viele Punkte, wie wir hier heute sehen, die auch durchaus in der Entwicklung erfreuliche Ergebnisse zeigen. Und mit dieser Ankündigung schauen wir nach Bremen. Dort hat man gewählt und die Grünen haben massiv verloren. 30% haben die verloren in Bremen, jedenfalls 30% der Wähler. Und die Stimmenverteilung, die ist ausgezählt, also noch nicht gänzlich, aber die Tendenz steht fest. CDU und SPD mit 24,7 bzw. 28,8% liegen vorne. Und dann kommt schon auf Platz 3 die Partei Bürger in Wut. Viele kennen die gar nicht. Die haben 13,2% abgeräumt, während die Grünen hinter den Bürgern in Wut gelandet sind, nämlich auf Platz, also die haben 12,8% erlangt. Die FDP, Andreas, 5,5%. Das heißt, die Regierungspartei ist mehr oder weniger mit Ausnahme der SPD abgeschmiert.
Ja, also Christian Lindner, das ist für mich jetzt ein interessanter Punkt. Er hat wirklich keine glückliche Hand, denn er hat sich offenbar komplett von diesem linkssozialistischen grünen Gedankengut komplett vereinnahmen lassen. Und das nehmen ihm die Wähler natürlich übel, ganz klar. Also in Anbetracht dieser Katastrophenpolitik, die wir in Berlin zu verzeichnen haben, mit all diesen zerstörerischen Elementen, da wundert mich, dass die Bürger in Wut nicht bei 40 oder gar 70% gelandet sind. Also daran erkennt man eben halt noch, wie viele wirklich auf der Straße noch rumlaufen, schlafen und glauben irgendwie, das ist schon alles irgendwie ganz normal und da ist es wie ein Naturgesetz, da kann man gar nichts gegen tun und die machen das eigentlich irgendwie ganz gut und dann kommt noch hinterher, gib sie noch eine Chance und dann meinen die, jetzt geht's los. Also es ist schon abenteuerlich, aber es ist ein ganz klares Zeichen.
Viele kennen die Bürger in Wut gar nicht. Die gibt es aber schon länger und T-Online, natürlich ein Hofberichterstattungsportal, die haben gefragt, was, nicht wer, was steckt hinter der Bremer Wutpartei? Und da heißt es, bei der letzten Wahl mussten sich die BIW, die Bürger in Wut, noch mit 2,4% begnügen. Jetzt holte die Partei das Vierfache. Was steckt dahinter? Und dann ist hier so ein bisschen Historie. Gegründet wurden die Bürger in Wut bereits 2004. Sie bezeichnen sich selbst als bürgerlich-konservative Wählervereinigung und gingen aus dem Landesverband Bremen, der sogenannten Schill-Partei, hervor. Viele erinnern sich noch an Ronald Schill, Richter gnadenlos, der bekannt geworden war, wegen seiner harten Urteile damals, vor allem gegen Gewalttäter mit Migrantenhintergrund. Er hatte damals auch die Partei gegründet, Rechtsstaatliche Offensive. Und also aus denen sozusagen, aus dem Umfeld heraus, sind die Bürger in Wut entstanden. Der Gründer heißt Jan Timke, das ist ein ehemaliger Bundespolizist. Und er ist also dort, gerade in der kleineren und ärmeren Stadt des Zwei-Städte-Staates Bremen, ist er wirklich sehr prominent inzwischen und hat seinen Status gesichert.
Naja, und wenn es ein Polizist ist, dann können wir davon ausgehen, dass er wahrscheinlich, gerade wenn er konservativ denkt, noch einer von denen ist, die noch für den Rechtsstaat einstehen wollen, ohne das jetzt werten zu wollen. Ich finde es eigentlich so ein bisschen klassisch, dieser stringent treu zu bleiben bei T-Online einer erbärmlichen Berichterstattung. Ich muss das einfach mal so sagen, dass man dann Roland Schill, der hier überhaupt nichts damit zu tun hat, jetzt da mehr oder weniger einen großen Platz einräumt, eigentlich nur um zu diffamieren. Und so ist T-Online, wie die meisten Hofmedien, einfach nur ein auswechselbares Medium und das zeigt sich hier ganz deutlich. Mich wundert, warum nicht langsam anfangen, mal Journalisten auch zu sagen, ich wage jetzt mal etwas. Die Lisa Fitz hat gerade ein Lied rausgebracht mit dem Thema Journalisten. Journalisten finde ich übrigens sehr interessant. Der Journalist. Und ich finde, das sollte sich jeder Journalist einfach mal anhören, um mal ein bisschen Motivation für Eigenverantwortlichkeit, Rückgrat, ich weiß, das sind Fremdworte, aber man kann das wieder lernen.
Also Jan Timke von den Bürgern in Wut, der hat sich geäußert, der sagt, wir sind super glücklich über dieses Ergebnis. Das zeigt, dass unsere konservative Politik auf fruchtbaren Boden stößt. Sie ordnen sich ein, die Bürger in Wut, zwischen CDU und AfD. Und man kann davon ausgehen, dass das, was im übrigen Land die AfD ist, dass das eben dort abgeholt wurde von den Bürgern in Wut, die dort offenbar sehr, sehr stark sind. Wir haben hier in der Nachrichtenübersicht immer mal wieder Meldungen gesehen von Ihnen, aber jetzt scheint sich doch das Blatt ordentlich zu drehen.
Ist die Linke auch angetreten dort in Bremen? Ich gucke mal noch mal ganz kurz. Das würde mich noch mal interessieren, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass also auch gerade AfD und die Linke natürlich ziemlich parallele Wählerschaften haben in der Zielgruppe. Was übrigens damit beweist, dass AfD nicht rechts und die Linke nicht links sind, sondern es gibt welche, die sich für die Bürgerinteressen einsetzen wollen. Und ich glaube, viele Linke, die ich kennengelernt habe aus den Linken, die wollen das auch, sich nämlich für das einsetzen, was der Bürger möchte und nicht, was irgendwelche Ideologen in der Schweiz in einem kleinen Bergdorf möchten, wo sich die Milliardäre treffen. Auch das spielt eine große Rolle und bei der AfD kenne ich auch einige, die das aus meiner Sicht ähnlich sehen. Ich kenne übrigens auch aus anderen Parteien Leute, wo ich auch unter den, ich sage mal, geringeren Hierarchien, die weiter unten sind, auch viele ernste Menschen kenne, die auch ganz unglücklich darüber sind und da die Stange halten und versuchen, sich für die Menschen einzusetzen und die großen Parteien wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber in den oberen Spitzen ist da leider nichts mehr von zu merken.
Auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, die Linke hat 9,7% geholt, immerhin. Und gestern Abend ist deine Lieblingspolitikerin, die Grüne Ricarda Lang, die war bei Anne Will in der Sendung. Und trotz dieser 30% ihrer Wähler, die verloren wurden, sprach Ricarda Lang von einem guten Tag. Ja. Also hat sie da so gesagt. Sie sagt, dass Beweise, dass es sich nicht um einen bundesweiten Trend handle, dass die Bremenwahl so ausging. Also sie sagt, das ist jetzt so und es ist zwar ein enttäuschendes Ergebnis, aber irgendwie war das auch ein guter Tag. Die Grünen-Vorsitzende dort, die inzwischen schon zurückgetreten ist heute, die habe vieles nicht richtig kommuniziert und so konnte die Grüne Partei dann dort in Bremen laut Frau Lang über ihr Kernklientel hinaus keine Bürger für sich gewinnen. Anne Will hat dann dem entgegengehalten und hat sie berichtigt, die Grünen haben an Kernklientel verloren. Das hat Frau Lang dann auch wieder zugegeben. Das ist so ein Beispiel gewesen, wenn man ihr nicht widerspricht, sondern sie plaudern und plätschern lässt, dann ergeht sie sich dann ihren eigenen Vorstellungen und so ein bisschen nachhaken selbst bei Anne Will tut da schon Not.
Naja, man braucht ja auch nicht widersprechen. Man muss nur einen Augenblick warten, dann macht sie es von alleine. Das ist ja nun das System, was dahinter steht. Übrigens, dieses schöne Wetter, was man dann immer macht, auch wenn man verliert, ist keine ganz neue Geschichte, die wir von Parteien kennen. Allerdings bei einem solchen katastrophalen Ergebnis da fröhlich lächelnd durch die Gegend zu laufen, das wirft natürlich auch ein Bild auf die Realitätsfremde, die dahinter steht. Also nicht zu erkennen, dass das Volk einfach anders denkt. Aber man hat eh das Gefühl, dass gerade bei den Grünen, bei diesen ganzen Linken, die dort in den Führungsetagen sitzen, das Volk nur stört. Man lebt in einer Parallelwelt der Ideologien und das Einzige, was stört, ist das Volk. Spannend ist, dass große Teile des Volkes sich das einfach gefallen lässt. Denn Ricarda Lang ist eigentlich ein ideales Beispiel für eine Spitzenpolitikerin aus meiner Sicht. Wie hat Franz Josef Strauß gesagt, man muss sie sich einfach nur mal in Ruhe ansehen. Dann kommt man von alleine drauf.
Ja, haben wir so als Empfehlung ja auch weitergegeben, herausgegeben. Wichtig ist, dass wir diese Dinge, die jetzt alle sich so ereignen, mit wachem Auge beobachten und die Dinge aber auch nicht zu nah an uns herankommen lassen. Nun ist die nächste Meldung auch für viele nicht geeignet, dass man sich jetzt große Sorgen macht, denn hier geht es um die noch eine weitere Wahl. Und zwar um die Türkei-Wahl. Dort waren die Bürger auch aufgerufen, sich zu entscheiden. Und eine große Mehrheit der Türken in Deutschland hat für Herrn Erdogan gestimmt. Er liegt sowieso vorne, wird sich aber Ende Mai einer Stichwahl stellen müssen. Also hier heißt es bei der Bild zum Beispiel, unter Deutsch-Türken holte Amtsinhaber Erdogan bei der Präsidentschaftswahl 65,4%. Sein Rivale Kemal Kılıçdaroğlu. Vielleicht stimmt's, ich hoffe. Entschuldigung, wenn es nicht so richtig ist. Der kommt nur auf 32,6% und laut CNN Türk wurden 97,97% aller Stimmen in deutschen Wahllokalen bereits ausgezählt. Das heißt, fast zwei Drittel in Deutschland haben für Erdogan gestimmt, während das Stimmungsbild in der Türkei deutlich ausgeglichener ist. Nach Auszählung von 99% aller Stimmen liegt Erdogan knapp unter der 50%-Marke. Damit hat er den glatten Wahlsieg verpasst. Und Angaben der Wahlbehörde zufolge kommt er also genau auf 49,40% und der Herausforderer auf 44,96%.
Naja, also ich kann da ehrlich gesagt nur so ein bisschen aus der Distanz sprechen, weil ich zu wenig von der direkten Politik in der Türkei verstehe. Rein ökonomisch gesehen ist es wirklich eine schwierige Situation in der Türkei, aber nicht schwieriger als im restlichen Europa, das muss man auch ganz klar sagen. Die Aussagen von Herrn Erdogan, da bin ich manchmal ein bisschen unsicher, weil ich auch die Mentalität nicht einschätzen könnte. Aber eines ist für mich schon ein Punkt. Jemand, der sich grundsätzlich nicht einfach so vor diesem westlichen hegemonialen Karren spannen lässt, ist für mich schon mal eine gute Richtung. Das heißt, dass eine Eigenständigkeit da ist. Das ist keine Aussage für Erdogan, auch nicht gegen ihn. Aber die Tatsache, dass er nicht einfach so im Chor der Klaköre der NATO-Staaten mitschwappt, ist schon mal eine gute Entwicklung. Und ich kann es nicht beurteilen, in welche Richtung ich es mir wünschen sollte.
Wir wissen es alle nicht. Fakt ist, dass Herr Erdogan ja auch zu den BRICS-Staaten möchte, dass er besondere Absprachen mit Russland hat, dass er sich so an den NATO-Kurs, Türkei ist ja auch ein NATO-Land, nicht mit anschließt, ein bisschen der Quertreiber ist, deswegen auch oft unbeliebte Person, unbeliebter Politiker. Nun, also auch da werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Vor allem ist er derjenige, der ja mal mit Frau Merkel einen Migrationsvertrag geschlossen hat. Und demnach soll es wohl so sein, dass die Türkei im Moment noch eine Menge dafür tut, dass nicht zu viele, es sind eh schon genug, aber noch mehr Migranten nach Europa kommen.
Ja, weil da droht natürlich dann eine Verelendung und zwar im Zentrum Europas, weil wir wissen ja jetzt schon alleine mit der Wohnsituation, wie schwierig das Ganze eigentlich ist. Und was der Erdogan auch macht, ich möchte nochmal auf diese NATO zurückkommen, dass er auch sich wirklich distanziert verhält, denn er ist ein Verbündeter der NATO und davon macht er Gebrauch, aber auch Verbündete haben das Recht auf eine eigene Meinung und auch eine eigene Politik. Das unterscheidet den Verbündeten von einem Vasallen. Und man spricht ja bei der NATO eigentlich von NATO-Verbündeten und von einem NATO-Bündnis und nicht von einer NATO-Vasallenstruktur. Und das kann ich bei manchen Staaten eben nicht erkennen. Und die andere Geschichte, was du gerade sagtest, mit den ganzen Migranten, das sind ja nicht Flüchtlinge, sondern es sind ja Migrantenprobleme, die man ja sogar mehr oder weniger künstlich ausgelöst hat, auch aus dem Westen heraus. Es gibt eine ganze Flüchtlingsindustrie, wie wir heute wissen, genauso wie es eine Rüstungsindustrie gibt. Jetzt sammeln die sich dort eben in der Türkei und man hat natürlich Sorge, dass die auch noch rübergeschickt werden, weil ja jetzt schon momentan das Chaos in Deutschland relativ groß ist. Übrigens am schlimmsten betroffen ist Deutschland von allen europäischen Staaten.
Ja, und das sind Probleme, die im Moment hier auch heftig diskutiert werden. Wir sprechen über die großen Migrationsgipfel, wo Bund gegen Länder und Kommunen und Gemeinden steht. Frau Faeser, die unerbittlich all die Menschen, die auch illegal kommen nach Deutschland, nur, sagen wir mal, mit einem geringen Engagement zurückhalten will, während die Gemeinden und Kommunen überquellen und nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Das sind dramatische Zustände, die aber angesichts der Jahreszeit jetzt erst voll auf Touren kommen werden. Und ja, da werden wir weitersehen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, die nächste Meldung, die ist veröffentlicht von der Jungen Freiheit. Dazu sieht man wenig bei den Hofberichterstattern. Nämlich es gibt eine Umfrage und die ist der Hammer. Die Meinungsforscher haben herausgefunden, dass die AfD jetzt bundesweit auf Platz 2 ist. Das ist die aktuelle YouGov-Umfrage. Und da landet die AfD direkt hinter der CDU-CSU. Mit unverändert 17% lässt sie SPD und vor allem die Grünen hinter sich. Die Sozialdemokraten verlieren im Vergleich zu April 4 Punkte, kommen nur noch auf 16%. Und Andreas, die FDP, du hast ja gerade schon einen Kommentar dazu hier auch uns gegeben, die stürzt bundesweit ab auf Platz 6. Das heißt, die haben einen weiteren Punkt eingebüßt und Finanzminister Christian Lindner scheint also tatsächlich auch das nächste Mal schon zittern zu können, wenn es um einen Wiedereinzug in den Bundestag geht. Aber die FDP sitzt ja im Moment in sehr verantwortungsvollen Regierungsämtern mit ihren knapp 5%.
Naja, wenn man sich die Geschichte der FDP ansieht, dann ist das schon in den 80er Jahren so gewesen. Sie war immer das Zünglein an der Waage. Man nannte sie auch die Kanzlermehrheit-Beschaffungspartei. Das war ihr Ruf. Das heißt, wegen ihrer eigenen charakterlichen Eigenschaften, ihre eigenen Wahlprogramme sind sie eigentlich nie besonders hervorgetreten. Mal waren sie liberal, jetzt sind sie sozialistisch, gerade wie es so passt, um an die Macht zu kommen. Also eine ganz typische Mitläuferpartei. Und wenn die weg wäre, wäre das für Deutschland nun nicht wirklich der große Schaden. Ich freue mich darüber, dass jetzt die AfD einen solchen Zulauf bekommt. Und zwar einfach deshalb, nicht weil ich ein AfD-Fan bin, ich bin nämlich überhaupt kein Freund des Parteiensystems, aber weil jetzt offenbar die Menschen wacher werden und sagen, ohne Opposition geht es nicht. Und die AfD ist eine klassische Oppositionspartei und genau genommen die einzige, weil die anderen ja doch eben Mitläufer sind und sich nicht wirklich für die Menschen kümmern. Und wenn wir uns, ich versuche mir die Reden der Einzelnen anzusehen und wenn ich mir dann die Parteivorsitzende, wie heißt sie nochmal?
Weidel
ansehe, ich muss sagen, eine klar strukturierte Frau, die weiß, was sie sagt, ob man mit ihr übereinstimmt oder nicht. Aber allein die Tatsache, einen Politiker zu finden, der weiß, was er sagt, ist schon heute nicht mehr ganz selbstverständlich.
Ja, und jetzt haben wir die nächste Meldung und die kommt aus dem Ausland. Und die ist erfreulich aus unserer Sicht, denn das der amerikanische Bundesstaat Texas, der ermittelt, und zwar ist es die Generalstaatsanwaltschaft, ermittelt gegen 3 Pharmaunternehmen, und zwar Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Die Untersuchung zielt darauf ab, festzustellen, ob diese Unternehmen über den Nutzen der Covid-19-Impfstoffe getäuscht haben. Und Texas Generalstaatsanwaltschaft, der Mann heißt Ken Paxton, der ermittelt vor allem in der Frage, ob diese Unternehmen die Öffentlichkeit getäuscht und ob sie Gain-of-Function-Forschung durchgeführt haben. Gain-of-Function, viele wissen es bereits, ist ein Bereich der biomedizinischen Forschung, bei dem Wissenschaftler einen Organismus mit neuen Fähigkeiten ausstatten und prüfen, wie sich das auf seine Eigenschaften auswirkt. Und bei solchen Experimenten haben die Forscher in der Vergangenheit bereits veränderte Viren hervorgebracht, die, wie es hier heißt, theoretisch auch eine Pandemie hätten auslösen können. Und das ist, wie es hier auch dargestellt wird, der Pleiteticker hat darüber berichtet von Julian Reichelt. Da heißt es, das ist jetzt ein Vorgang des öffentlichen Interesses. Viele würden sich das jetzt auch wünschen für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ein erster Schritt. Auf jeden Fall heißt es hier von Seiten des Generalstaatsanwaltes Paxton, die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs und die Darstellungen und Kenntnisse von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson sind von tiefgreifendem Interesse für die öffentliche Gesundheit und das Wohl. Er betonte, dass Unternehmen zur Verantwortung gezogen würden, wenn sie während dieser Zeit illegal Verbraucher ausgenutzt oder die Sicherheit der Menschen gefährdet hätten, um ihre Gewinne zu steigern.
Das sind endlich klare Worte, die raus müssen, und zwar weltweit. Und jeder, der sich Rechtsstaat nennt, muss sich jetzt auf seine Justiz berufen. Und die Justizvertreter sind jetzt aufgerufen, genau auch diese Schiene im Interesse der Menschen und im Interesse einer Rechtsstaatlichkeit ganz klar und gnadenlos zu verfolgen. Sollte sich herausstellen, dass die Pharmaindustrie, die betroffenen Unternehmen, sich solche Dinge zu Schulden kommen lassen haben, dass durch eine Art Experimentalpolitik Menschen zu Schaden eventuell sogar gestorben sind, dann weiß ich nicht, inwieweit man dann niedere Beweggründe zugrunde legen könnte. Das ist also die Grundlage für Mord. Ich spreche das offen an. Und diese Dinge gehören, es gilt die Unschuldsvermutung ganz klar, gehören eindeutig aus meiner Sicht dann auch vor Gericht. Sollte sich das herausstellen, dann ist es selbstverständlich, dass diese Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden müssen und notfalls, was heißt notfalls, im Normalfall wahrscheinlich sogar dann vom Markt verschwinden müssen. Denn das sind ja auch historische Dinge, die hier eine Rolle spielen, die gesamte Menschheit betreffen.
Ja, noch genießen diese Unternehmen auch dort eine Immunität, wie es ja heißt. Man, das ist irre. Andreas sagt gerade, das ist irre und das ist es auch. Aber die Untersuchung wird auch prüfen, ob die Daten aus den Impfstoffstudien manipuliert wurden. Und der Generalstaatsanwalt von Texas merkte an, dass die Untersuchung wörtlich potenziell betrügerische Aktivitäten betrifft, die außerhalb des gesetzlichen Immunitätsschutzes liegen, der den Herstellern des Covid-19-Impfstoffs gewährt wurde. Und hier wird es nochmal erläutert vom Pleiteticker. Aktuell genießen die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten rechtliche Immunität gegen wörtlich Ansprüche auf Schadensersatz, die durch die Verabreichung oder Verwendung von Covid-19-Tests, Medikamenten und Impfstoffen verursacht werden. Sollte aber die Untersuchung von Herrn Paxton, dem Generalstaatsanwalt von Texas, betrügerische Aktivitäten aufdecken, könnte die Immunität aufgehoben werden und dadurch wäre es durch die Impfung geschädigten Personen endlich möglich, in Sammelklagen gegen die pharmazeutischen Hersteller vorzugehen.
Naja, vor allem geht es jetzt auch darum, rechtlich zu ermitteln, wie kann es überhaupt sein, dass ein Betrieb, ein freier privater Konzern eine Immunität genießt, wie sie eigentlich nur Diplomaten genießen dürfen oder eben halt auch die Abgeordneten oder Senatoren in einem Kongress. Das bedeutet, dass hier für mich der Begriff der Komplizenschaft innerlich aufpoppt. Und auch an dieser Stelle nochmal, es gilt die Unschuldsvermutung, sollte man jetzt nicht ein Verfahren einleiten gegen alle relevanten Politiker und Führer dieses Systems. Wir sehen ja gerade, was da läuft in der EU, wo Frau von der Leyen gerade auch von der Staatsanwaltschaft untersucht wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil auch hier ziemliche Unregelmäßigkeiten im Raum stehen. Auch da, es gilt die Unschuldsvermutung. Sollte dann aber eine juristische klare, ein Verfahren dazu führen, dass diese Leute, ja, ich sage mal, gemeinsame Sache gemacht haben, dann nutzt auch nichts die Argumentation, wir standen unter dem Notfall, weil wir nicht wussten, wie das Virus ist. Das wird dann so im Prinzip diese Entschuldigungswelle sein, die man dann sagt, das war eine besondere Situation, besondere Härte. Nein, auch Dummheit schützt vor Strafe nicht. Und dann muss man ganz klar diese Menschen auch justiziabel belangen. Es ist doch eigentlich logisch, jedem Normalbürger passiert es sogar, wenn er seine Steuererklärung zu spät abgibt.
Oh ja, kann ich auch ein kleines Gedicht aufsagen darüber, aber ich lasse es. Vielleicht noch einen Vergleich. Also das, was in Texas passiert, das ist ja auch schon in Florida in Gang gekommen durch den dortigen Gouverneur Ron DeSantis, Republikaner, der den obersten Gerichtshof von Florida angewiesen hat, eine Grand Jury einzuberufen, um wörtlich jegliches und jedes Fehlverhalten der Hersteller in Bezug auf die Impfstoffe zu untersuchen. DeSantis hat wörtlich gesagt, wir werden die Daten bekommen, ob sie sie uns geben wollen oder nicht. Und weiter sagt er, in Florida ist es illegal, zu täuschen und falsch darzustellen, insbesondere wenn es um die Wirksamkeit eines Medikaments geht.
Interessant finde ich hier dabei, dass der Abgeordnete, dieser Gouverneur, jetzt sagt, egal ob man sie uns gibt oder nicht, mit anderen Worten, er kommt an die Information nicht ran, obwohl er ein hoheitlich gewählter Politiker ist. Und ich darf da noch mal an der Stelle mal einen Vergleich ziehen. Als beispielsweise amerikanische Konzerne in den deutschen Markt reingegangen sind und haben die mittelständischen Betriebe unterdrückt, da wurden sogar die mittelständischen Betriebe gezwungen, ihre gesamten Know-hows, ihre gesamten Ideen, ihre gesamten Patente den großen Konzernen mitzuteilen, sonst wären sie außen vor gewesen. Also das mal so als Gegenteil. Das bedeutet, ein Konzern hat hier wiederum wesentlich mehr Macht, in die tiefsten Annalen eines Unternehmens einzugreifen und reinzusichten und es transparent zu machen mit entsprechenden Bedrohungen, während ein hoheitlich gewählter Politiker als Gouverneur eines Landes hier sagt nach dem Motto, wir werden uns das holen müssen, weil die geben uns das einfach nicht. Ich meine, einfach was da so zwischen den Zeilen so zwischensteht, wie eigentlich die Wertigkeit der Macht hier einzuordnen ist.
Danke, Andreas, für deine Einordnung. Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht mal wieder um den großen Habeck-Greichen-Clan in Berlin. Es gibt schon wieder einen Staatssekretär, der Robert Habeck unter Druck setzt bzw. in Erklärungsnot. Und wir haben jetzt schon viel berichtet über seinen Staatssekretär Patrick Greichen, über dessen großes Familienkonstrukt, das da eingebunden ist in die schwerwiegenden Regierungsentscheidungen, die Deutschland derzeit schwer zu schaffen machen. Jetzt gibt es also diesen zweiten Staatssekretär, der Mann heißt Udo Philipp. Und tja, da sind auch ein paar Interessenkonflikte und die sind auch nicht gerade eine Petitesse. So ist dieser Herr Philipp zuständig für Digitalpolitik und die deutsche Start-up-Szene, verantwortet unter anderem die Start-up-Strategie der Bundesregierung und milliardenschwere Förderprogramme. Aber Herr Philipp betätigt sich auch nach den Recherchen von Business Insider zugleich als sogenannter Business Angel bei Start-ups, also ein Geschäftsengel. Er unterstützt Firmen durch stille Einlagen, Kredite und offene Beteiligungen, wie er auch eingeräumt hat, als er gefragt wurde. Und um welche Firmen es sich dabei handelt, das Ganze meldet hier der Fokus, dazu schweigt er. Also das möchte er jetzt nicht so gerne sagen, die Namen der Firmen. Daneben hat Philipp also auch Geld in einer Reihe von Fonds, also Udo Philipp, der Staatssekretär, einzelne Fonds, die sich dem Staatssekretär selbst zuordnen lassen. Die bewegen sich in Zukunftsbranchen und dazu zählt die Elektromobilität, für die Philipp im Ministerium die Verantwortung trägt. Eine Sprecherin verweist auf die Compliance-Regelungen, die natürlich auch für Udo Philipp gelten, diesen Staatssekretär, die allerdings offenbar recht schwammig sind und der Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen, den spricht er hier ab. Er sagt, den habe er nicht, denn seine Fonds würden von Dritten verwaltet werden.
Ja, und was hier natürlich im Raum steht, ist sofort der große Oberbegriff Korruption, Schmiererei, Verklebung, Clandenken, all diese Dinge. Ich meine, wenn er in dem Moment nicht sagt, an welchen Unternehmen er beteiligt ist, dann kann man ja nur eins und eins zusammenzählen, es sei denn, er würde es jetzt tun und würde mich eines Besseren belehren, dann nehme ich das natürlich sofort wieder zurück. Aber die Vermutung liegt nahe, dass er genau in den Unternehmen investiert ist, wo er politischen Einfluss nimmt, dass diese Unternehmen auch wirklich funktioniert. Das heißt, er geht nicht mehr die Risiken eines Spekulanten ein, sondern er spielt ein Systemspiel. Er investiert in die Unternehmen, die er selbst nach oben bringt. Das ist das, was ich immer sage. Man produziert Ereignisse, also man löst Ereignisse selbst aus, auf die man vorher dann gesetzt hat. Und damit ist das natürlich eine Ungerechtigkeit und das ist eine klare Form auch von Korruption. Und da müsste ja sofort jetzt was passieren juristisch.
Wir sind gespannt. Allerdings habe ich keine große Hoffnung, wenn ich mir den Aufklärungswillen von Robert Habeck anschaue. Wir hatten da einige Videos letzte Woche gepostet, aus dem Bundestag, auch in anderen Situationen, wo deutlich wurde, Andreas, dass Robert Habeck, Vizekanzler, Superminister im Wirtschaftsministerium und Klimaministerium, der das große Sagen hat, der das Antlitz des Landes gerade verändert, der sich überhaupt nicht gerne von anderen Kritik anhört oder in die Suppe spucken lässt, der dann richtig sauer und zum Teil sogar ausfallend wird.
Naja, aber Habeck spielt nun wirklich keine Rolle in einem Rechtsstaat. Unabhängig jetzt davon, was er kann oder nicht kann in seiner Rolle, uninteressant. Es ist hier auf jeden Fall der Vorwurf im Raum, dass wir einen korrupten Vizekanzler haben und einen korrupten Wirtschaftsminister. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, mit welchen Vokabeln mittlerweile umgegangen wird. Man spricht von einem Vertreter der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene von einer Korruption. Das ist unglaublich und der darf einfach so bleiben. Nein, das müssen natürlich andere machen. Das große Versagen liegt wieder auch hier bei den Medien und bei der Justiz. Würden die Medien zum Beispiel jetzt auftreten und würden sich mit der Opposition beschäftigen, zum Beispiel im Bundestag, und da würde man relativ schnell ganz viele Leute finden, die sagen würden, wir brauchen dringend einen Untersuchungsausschuss. Damit könnte man eine Druckkulisse aufbauen gegenüber den Bürgern, bis dann dieses Ding auch laufen muss. Damit würden auch die Justiz, die ganzen Beamten, die dort sind, die Richter, würden Rückenwind bekommen und würden sagen, okay, ich kann endlich den Rechtsstaat wieder vertreten. Denn was hat denn ein Richter zu erwarten, der sagt, ich setze mich jetzt für das Recht ein und anschließend wird der medial dafür vernichtet, weil es nicht der Ideologie entspricht. Das heißt, die Mittäter sehe ich ganz eindeutig in der Medienlandschaft.
Ja, und in der Medienlandschaft. Und ein gutes Beispiel für Entwicklung ist aber tatsächlich der Bild-Chefredakteur, der ehemalige Julian Reichelt. Gleichgültig, was er zu Zeiten von Covid und so weiter auch selber mit vertreten hat, aber auch Ralf Schuler, der ja jetzt auch mit Reichel zusammen eine Talkshow hat, eine eigene Talkshow. Und also es ist der Pleite-Ticker, es ist Achtung Reichelt und es ist das Talkformat Stimmt. Und diese drei Formate bringen im Moment, besetzt mit Ex-Mainstream-Journalisten, wirklich Licht ins Dunkel. Und man kann gar nicht dankbar genug dafür sein und man kann nur beten und hoffen, dass das noch lange anhalten möge und die Herrschaften da noch ein bisschen weiter arbeiten können. Denn wenn ich mir zum Beispiel den nächsten Beitrag anschaue, der vom Pleite-Ticker kommt und der sich Patrick Reichen nochmal vornimmt, aber nicht wegen seiner jetzigen Rolle als Clanchef da in Berlin, sondern er hat vorher schon ganz bestimmte Anwandlungen gehabt, als es um die Mikrobe und die Lockdown-Maßnahmen ging. Und der Pleiteticker hat mal einige Tweets von Patrick Reichen zusammengetragen und der Beitrag beginnt mit den Worten: Er ist der Vater der Wärmepumpenwende. Angst vor dem Klimawandel ist sein Karrieregarant. Patrick Reichen setzt politische Ziele gerne mit Hilfe von Panikprognosen durch. Und schon bereits in der Corona-Krise zeigte Habecks Staatssekretär eine hohe Affinität zu Horrorprognosen, von denen die meisten so selbst überzeugt wie falsch waren. Wir haben seine ersten Corona-Tweets gesammelt. Andreas, bevor ich da reingehe und ein paar von Herrn Greichen vorlese, wie ordnest du denn diese Wende in den Medien ein?
Naja, das heißt in den Medien, es geht jetzt erst einmal darum, dass wir versuchen müssen und man kommt nicht mehr drum rum, dass die Wahrheit an den Tag kommt, wie man mit Angst und mit Apathie die Menschen versucht eben zu steuern. Ein Mensch, der apathisch ist, in Angst ist beispielsweise, der ist natürlich besser steuerbar und die Demokratie braucht genau diese Menschen. Und jetzt sind aber schon so viele Entwicklungen gegangen, dass bestimmte Punkte nicht mehr rückholbar sind. Und die Medien treten dann auf und fordern plötzlich eine Offenheit und eine Transparenz, wenn bestimmte Dinge nicht mehr zu kitten sind. Das heißt, wir sehen einen Schaden, wir finden dann einen Schuldigen, der ist auch wieder ganz schnell vergessen und bekommt eine gute Abfindung oder eine Pension. Und dann geht das Spiel einfach weiter und man sagt, naja, das war halt so, da konnte man nichts gegen tun, man hat nichts machen können dagegen.
Ich wäre trotzdem dankbar, wenn du jetzt nicht nur die destruktiven Begleiterscheinungen siehst, sondern das ist doch wirklich ein Vorgang, wenn solche Leute aus dem System rausgehen und wirklich, ich meine, eigentlich gehöre ja ich auch dazu, wenngleich dieser Vorgang viel länger zurückliegt. Aber ich habe ja auch fast 20 Jahre lang da abends gehockt und was vorgelesen, von dem ich oft dachte, na, mag das stimmen?
Das stimmt, aber ich will sie jetzt eben halt auch nicht gleich als Helden bezeichnen und sagen, das ist jetzt wunderbar. Aber ich freue mich, dass sie auf der richtigen Seite unterwegs sind und ich bin auch froh darüber, dass diese Dinge natürlich auch auf den Punkt gebracht werden. Und es ist wichtig und es verursacht natürlich dann auch einen entsprechenden Druck auf die noch immer mehr ins Abseits gedrängten Hofmedien. Die sind ja alle komplett austauschbar. Also man braucht sich ja kaum noch irgendeine Zeitung anlesen, weil überall dasselbe drinsteht und vor allem ist überall derselbe Zungenschlag. Oder wenn ich mir öffentlich-rechtliches Fernsehen ansehe, dann sehe ich mehr oder weniger immer nur dieselben Richtungen, dieselbe tendenziöse Grundhaltung, die dahinter steht. Und das wird jetzt immer klarer aufgedeckt. Und irgendwann kann dann kein Moderator von großen Talkshows der öffentlich-rechtlichen Medien ARD und ZDF draußen rumlaufen, ohne dass er nur verächtliche Blicke erntet. Das wird jetzt schon so sein.
Und jetzt ist auch schon der Fall, dass wir sehr viele Beiträge auch von Bild einstellen, vor allem aus diesen Talkrunden, die Bild TV derzeit noch produziert. Auch da kann man sagen, hoffentlich noch lange. Denn das, was da passiert oder auch bei der Welt, die doch tatsächlich in viele Bereiche mehr und mehr Licht leuchten, durch diese Berichterstattung, Andreas, auch wenn es ein paar Jahre falsch gelaufen ist, entsteht doch auch eine andere Energie. Also zum Beispiel erleben wir in unserem privaten Umfeld jetzt mehr und mehr Menschen, die erwachen, die Fragen stellen, wo sie vorher geschwiegen haben, ganz verbissen. Und ich habe gerade auch privat einen Fall einer alten Freundin, die die ganze Zeit nichts von all dem wissen wollte, was unbequem sich anhört, aber jetzt Fragen stellt. Und solchen Leuten kann man zum Beispiel eine solche Bildsendung schicken, denn das sind immer noch die Medien, denen vertraut wird im Mainstream. Und dass die plötzlich solche Dinge auflösen, wirklich konkreter berichten, versuchen, die Wahrheit da reinzubringen. Das macht doch etwas mit der gesamten Erwachungsenergie.
Mit Sicherheit. Ein pauschales Vertrauen würde ich da auch nicht unbedingt jetzt so unterstellen. Aber ich sehe es so, in bestimmten Bereichen, vor allem innenpolitischen Bereichen, da findet man gerade in diesen Sendungen, auch bei Bild TV, hochinteressante Dinge. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich dann einfach sage, die lese ich überhaupt nicht, weil sie mir auch dann zu tendenziös sind. Aber das außenpolitisch zum Beispiel, geopolitisch, da halte ich mich dann zurück. Aber es gibt einige Dinge, so ganz konkret, wenn es darum geht, zum Beispiel um Schäden durch diese mRNA-Spritzen, die man hatte und so weiter, wo auch Klartext gesprochen wird. Und das ist schon eine richtige Ansage. Und insofern ist das eine gute Entwicklung, ja.
So, und jetzt wollen wir aber kommen zu genau dem, was wir vorher angekündigt haben, nämlich zu den Posts von Patrick Reichen in der Zeit Coronas. 26. März 2021, da warnte der heutige Staatssekretär bei einer Inzidenz von 124 vor Stimmungsmache, die zu Lockerungen geführt habe. Und wörtlich hieß es dort von ihm, dafür rennen wir jetzt quasi ungebremst in die dritte Welle hinein mit tausenden zusätzlichen Toten im Mai und Juni. Es ist zum Verzweifeln. Und im Januar 2021 war er gegen die Schulöffnungen. Da hat Patrick Reichen sich stark gemacht und geschrieben, wie gut, dass die Regierung Berlin und der Senat gestern ihre Haltung zur Schulöffnung ab Montag revidiert haben. Die Zahlen in Berlin und Brandenburg gehen steil nach oben, müssen aber deutlich nach unten. Nicht auszudenken, was passiert, wenn Berlin auf einer Inzidenz von 200 heraufkommt. Und die Schulen, da eben wie gesagt, da war er gegen die Öffnungen und kommentierte auch schon im Dezember 2020 einen Tweet von dem Zero-Covid-Papst Yanir Bayam, der also für Zero-Covid plädiert hatte. Ihr wisst, das sind dann die totalen Kontrollmaßnahmen, wenn man sagt, es darf nicht ein Covid-Fall auftreten. Das ist das, was China ja eine Weile gemacht hatte, als Millionen Menschen in Millionen Städten eingesperrt wurden und mit kargem, dürftigem Essen täglich versorgt wurde, aber nicht raus durfte. Und er hat sich mit dem eben auch gemein gemacht und das ganze Drama der deutschen Corona-Politik auf den Punkt gebracht. Und Greichen hat immer wieder Corona-Maßnahmen gefordert, hat immer wieder gefordert, dass ein härteres Durchgreifen der Bundesregierung jetzt unbedingt von Not sei. Zum Beispiel Ende 2021, da hat er getwittert, Österreich ist Deutschland in den Fallzahlen etwa 2 Wochen voraus. Beschluss heute, Lockdown, Impfpflicht. Mal sehen, wann wir da sind.
Naja, und man erkennt daraus eben halt eine Grundhaltung einer menschenverachtenden Politik, die Herr Greichen ganz klar forciert und mitträgt. Denn es ist eine menschenverachtende Politik, wie wir jetzt im Nachhinein wissen und im Dezember 2020 schon wissen konnten, spätestens durch die Hammer-and-Dance-Papiere, die ja schon zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr im Umlauf waren, die bekannt waren und Herr Greichen hätte sie auch lesen können. Hat er sie nicht gelesen, dann frage ich mich, wie fähig ist er, die Zusammenhänge überhaupt zu ermitteln, zu recherchieren, um zu wissen, dass er möglichst ein breites Datenmaterial hat, worauf er Entscheidungen oder auch solche Tweets abzielt. Oder ob er eben halt sagt, das ist mir völlig egal, weil ich bin einer mit von diesen Hammer and Dance und spiele dann dieses Spiel mit im Interesse meiner Auftraggeber, die ich zu vertreten habe. All diese Dinge stehen hier im Raum und all diese Dinge, dafür gibt es nämlich eigentlich eine parlamentarische Demokratie, gehören in Untersuchungsausschüsse und letztlich vor dem Richter. Es ist doch wirklich unfassbar, dass wir hier Dinge besprechen müssen, die so logisch sind an einem gesunden Menschenverstand, als dass das nicht geklärt werden müsste. Ich frage mich, was machen Richter eigentlich durch, die das Ganze hier erleben müssen?
Naja, es gibt ja ein paar, die haben gute Beziehungen in die Politik auch, aber einige andere, die sehr wohl an Aufklärung und Gerechtigkeit interessiert sind. Es sind wirklich, also man kann es immer nur sagen, bewegte Zeiten, Andreas, und diese bewegten Zeiten, die lassen uns ja auch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben dadurch die Chance, uns nicht bei jedem Thema neu aufzuregen und zu sagen, es gibt's doch nicht, es darf doch nicht wahr sein. Nein, wir wissen, wir befinden uns in dieser Zeit, die im der Bibel zum Beispiel als jüngstes Gericht bezeichnet wird und im Alten Testament schon wir darauf vorbereitet wurden. Und wenn wir in eine solche Phase eingetreten sind, und das ist das berühmte Nadelöhr, das wir sozusagen geöffnet bekommen haben, als es mit der Mikrobe losging. Lass uns ruhig daran erinnern, was wir alles durchgemacht haben. Panik vor Impfpflicht, wirklich dann auch die Impfpflicht, die viele Menschen aus dem Berufsleben gekegelt hat und so weiter. All das verändert uns und alle Entwicklungen sind eben nicht nur dafür da, dass wir Angst und Schrecken haben, sondern dass wir lernen sollen, genau das zu bezwingen, dass wir uns eben nicht in diesen destruktiven Energiezustand bringen lassen, sondern mit unserem eigenen Wollen und vor allem dem Gottvertrauen immer wieder neu etwas entgegensetzen.
Nun, da sind wir natürlich auch wirklich, wir beide hier in der Verbindung ganz klar positioniert. Wenn man die Schöpfungsarchitektur sieht, dann weiß man, dass das, was hier alles läuft, komplett nachvollziehbar ist, wie wir es auch schon so oft dargestellt haben. Und das ist auch logisch. Logisch kommt ja von Logos. Logos heißt das Wort und Logos heißt auch Gott. Und wenn wir wissen, dass aus dieser Ebene heraus irgendwann eine Endzeit, ein jüngstes Gericht, wie man das immer nennen will, Umbruch oder Transformation, da gibt es verschiedene Begriffe, die man dafür verwenden kann, dass die irgendwann kommt, dann können wir das jetzt gerade erkennen. Wenn ich dann teilweise so reagiere auf diese täglichen Nachrichten, ist das natürlich die zweite Seele in meiner Brust, wo ich dann als Mensch plötzlich in dem Moment auch stehe und denke, verfluchte Axt, das kann doch nicht laufen, dass das jetzt einfach so gemacht wird und dann ärgert man sich drüber. Aber im Großen und Ganzen sind wir trotz alledem in der Ruhe, weil wir das Licht am Horizont sehen und wir gehen ganz gerade unseren Weg und das ist entscheidend. Ich hatte gerade letzte Nacht noch mal reingehört in dein Abendgebet zu dem Thema der Geoengineering-Dinge und so weiter, wie man dann in Wut auch gerät und so weiter und wie dann das Seelenarbeitsteam diese Frage eingefangen hat und dann wieder in eine sanfte Woge reinbekommen hat, um daraus dann wieder eine klare Strategie abzuleiten, wie man diese Dinge eben auch wirklich durchsteht, sauber durchsteht und dann auch in der Kraft bleibt und auf gar keinen Fall sich reinschraubt in den Wahnsinn. Das ist ganz wichtig. Und aber auch wir sind nicht davor gefeit, permanent durch irgendwelche täglichen Dinge auch am Rand zu stehen und einfach mal fast auszuflippen.
Aber wir flippen nicht aus. Das ist dieser, der Bruder von Pastewka, ne?
Pastewka, ja. Ich flippe aus. Es ist unfassbar. Es ist so schön. Wir sehen ab und zu mal die Pastewka-Folgen und da haben wir große Freude dran, weil da wird der Spiegel der Menschen so vor Augen geführt. So ein bisschen der moderne Loriot. Viele Ältere erinnern sich noch, wer Loriot war.
Genau. Also wenn ihr mal wirklich lustige Stunden haben wollt, dann solltet ihr euch ruhig mal Pastewka, diese Serie, anschauen. Ich glaube, da gab es insgesamt 10 Staffeln und wir haben alle und wir gucken auch immer wieder da rein, weil einfach, gerade wie du gesagt hast, wenn dann mal doch der Rand der Verzweiflung schon erreicht wird, dann gehen wir raus und wenn wir draußen waren, dann wird abends noch so eine Folge oder auch zwei geschaut und dann geht es einem wieder besser, einfach um abzuschalten. Und auch für euch, wir sehen, dass sich immer wieder Menschen hier abmelden im Kanal. Manche schreiben, wir sind gar nicht weg, sondern wir haben nur jetzt die vielen Meldungen, die wollen wir jetzt nicht immer erhalten, aber wir wählen uns bei euch auch immer wieder ein. Ich finde das ganz gut, wenn man sich zwischendurch Auszeiten genehmigt, um wieder in die Kraft zu kommen. Und wir haben gerade jetzt in diesem wunderbaren Monat Mai in der Natur so schöne, viele Entwicklungen, die das Herz erfreuen, ja, und uns doch auch in eine gute Schwingung bringen. Die nächste Meldung ist allerdings nicht für eine gute Schwingung geeignet, denn es zeigt, wie weit eigentlich schon die destruktiven Methoden gediehen sind, in Anführung, um die Familie auszuhöhlen, zu zerstören, um die Kinder von den Eltern loszulösen und vor allem das zu erreichen, was Olaf Scholz als damaliger SPD-Politiker Anfang 2000 schon gesagt hat: Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Heißt mit anderen Worten, wie im sozialistischen und kommunistischen System, die Erziehung sollen nicht mehr die Eltern vornehmen bei den Kindern, sondern der Staat. Deswegen die Vorstufen, die kaum bemerkt wurden, sind ja auch die Kindertagesstätten, wo die Kleinsten der Kleinen schon rein sollen.
Naja, und es gibt ja nun auch Erfahrungen des Sowjetparadieses, der sozialistischen Ordnungen und dann auch die Auswüchse, die aus solchen gefährlichen Anfängen entstehen können. Ich denke an Herrn Ceausescu aus Rumänien, der es dann irgendwann geschafft hat, die Kinder komplett zu instrumentalisieren. Und ich sehe hier gefährlichste Tendenzen von Parallelen, die sich auftun können. Und das Ganze unter dem Deckmantel der Humanität. Es tut den Kindern so gut. Und ich habe mich schon mit einigen Psychologen, moderneren Psychologen unterhalten, jüngerer Generationen. Und ich war entsetzt darüber auch, auf welcher Ebene hier Abrichtungen zu finden waren, die das Ganze gutheißen und völlig den Bezug zu den eigentlichen Lebensstrukturen und zu dieser Architektur der Schöpfung völlig verloren haben. Und daran sehen wir, dass die Universitäten oft zu Indoktrinierungsanstalten verkommen sind. Also das ist für mich das Entsetzliche.
Ja, und vielleicht, bevor wir die Meldung hier vorlesen, die da kommen soll, wollen wir uns noch mal zwei Zitate anschauen. Das eine von Friedrich Engels, viele kennen den, die sich mit Politik beschäftigen, der hat gemeinsam mit Karl Marx den berühmten Marxismus und die Grundsätze des Kommunismus entwickelt. Geboren 1820. Und was hat Friedrich Engels zum Thema Familienpolitik gesagt? Wörtlich: Die Beschäftigung der Frau in der Fabrik löst die Familie notwendig gänzlich auf. Und diese Auflösung hat in dem heutigen Zustande der Gesellschaft, der auf der Familie beruht, die demoralisierendsten Folgen, sowohl für die Eheleute wie für die Kinder. Eine Mutter, die nicht Zeit hat, sich um ihr Kind zu bekümmern, ihm während der ersten Jahre die gewöhnlichsten Liebesdienste zu erweisen. Eine Mutter, die ihr Kind kaum zu sehen bekommt, kann diesem Kinde keine Mutter sein. Sie muss notwendig gleichgültig dagegen werden, es ohne Liebe, ohne Fürsorge behandeln wie ein ganz fremdes Kind. Und Kinder, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen, sind später für die Familie selbst gänzlich verdorben, können nie in der Familie, die sie selber stiften, sich heimisch fühlen, weil sie nur ein isoliertes Leben kennengelernt haben und müssen deshalb zur ohnehin schon allgemeinen Untergrabung der Familie bei den Arbeitern beitragen. Andreas, dieses Zitat, dieses wissende Zitat eines Marxisten, eines Kommunisten, müsste ja eigentlich warnendstes Beispiel für alle folgenden Politiker sein.
Naja, für die Politiker eben nicht, denn die haben offenbar andere Ziele. Anders ist es ja nicht erklärbar. Wenn sie nämlich genau gegen diese menschlichen Grundstrukturen, nämlich der festen Verwurzelung von gesunden Menschen, politisch agendamäßig vorgehen, gegen eine menschliche Politik. Und aber die Familie selbst, das ist das Problem. Es gibt ja noch einige, die noch klar denken können und man fragt sich, warum stehen die nicht auf? Nun haben wir mittlerweile ja nicht mehr die erste Generation, die heutigen Elterngenerationen, die um 20 bis 30 Jahre alt sind beispielsweise. Das sind ja auch schon welche, die durch die Indoktrinierungsmühlen oft gelaufen sind. Aber ich glaube, dort sind noch viele Tendenzen der eigentlichen Natur vorhanden. Und wenn wir wissen, dass wir die Natur sowieso nicht auf Dauer ändern können, und sich das Richtige immer wieder durchsetzen wird, weil es ja über viele Jahrtausende fest verankert wurde in uns drin, in unserer Schöpfung, in diesem Prozess sind bereits diese Anlagen alle vorhanden. Dann können irgendwann einige Menschen sagen, nein, ich verweigere mich. Ich werde jetzt mein Rückgrat wiederentdecken. Ich kenne hier zum Beispiel einige Menschen, ich habe gerade wieder gestern mit Menschen gesprochen, die hier leben, die dann eine eigene Schule machen, die dann zum Beispiel ihre Homeschooling-Geschichten durchziehen mit ihren Kindern und die Kinder dadurch natürlich auch einen ganz anderen Bezug dann bekommen. Das sind auch ganz wesentliche Dinge für die Entwicklung. Und diese Menschen sind stark. Und einer von diesen Starken ist wesentlich kräftiger und durchsetzungsfähiger als 1000 Schwache, die rausgemacht wurden. Das ist ja das Prinzip auch, was dahinter steht.
Ja, danke für diese Ausführung. Das ist natürlich Homeschooling nicht in Deutschland, da ist es nicht erlaubt. Aber ja, das war jetzt jemand hier. Und vielleicht noch eine andere Aussage, nämlich aus der damaligen Sowjetunion. Es ist die Aussage des einstigen kommunistischen Kommissars für Erziehung in der Sowjetunion. Der Mann hieß Anatoli Lunacharsky. Und vor fast 100 Jahren sagte er wörtlich, und darauf jetzt mal achten, was ist in der DDR gewesen, wie hat man die Familienpolitik gesteuert und wie ist kurze Zeit nach der Wiedervereinigung für ganz Deutschland mit dem Krippenausbau auf 1 Million Plätze und mehr die Entwicklung eingeleitet worden. Also, Lunacharsky sagte, unsere jetzige Aufgabe, Sowjetunion, ist die Zerstörung der Familie und die Ablösung der Frau von der Erziehung ihrer Kinder. Wenn wir in unseren Gemeinschaftshäusern gut vorbereitete Abteilungen für Kinder organisiert haben, ergibt es sich zweifellos, dass die Eltern ihre Kinder von allein dorthin senden, wo sie durch medizinisch und pädagogisch qualifiziertes Personal überwacht sind. Dadurch werden zweifellos Ausdrücke wie meine Eltern oder unsere Kinder, Mutter und Vater immer weniger gebraucht werden und durch Begriffe wie die Alten, die Kinder, die Säuglinge und so weiter ersetzt werden.
Genau, das ist das Ziel der Sowjetunion damals gewesen. Und was können wir heute feststellen? Es hat nicht wirklich funktioniert. Denn wir haben jetzt zum Beispiel die Sowjetunion schon längst hinter uns liegen. Und wir sehen derzeit eine Politik im Kreml in Moskau, die pro Familie ist, die gerade die Mutter-Kind-Bindung wieder nach vorne treibt und die Menschen es offenbar zu großen Teilen ganz, ganz dankbar annehmen und wieder in das natürliche morphogenetische Feld zurückgehen, wo man sie rausgerissen hatte widerrechtlich. Und genau das ist die große Chance, die wir auch hier im Westen haben, dass diese Menschen, die rausgerissen wurden aus den natürlichen Schöpfungsprozessen mit Frühsexualisierung, mit Individualisierung, Entfremdung und so weiter, Vereinsamung, Apathie, all diese Dinge, dass die auch die nachfolgenden Generationen und sie vielleicht auch eine gute Chance haben, wieder zurückzufallen, sich wieder richtig zu entwickeln, da wo sie eigentlich herkommen. Und wenn eine neue Politik irgendwann diesen Irrsinn beendet, den wir mit Vogue und mit was weiß ich was alles bezeichnen, und wir wieder eine menschliche, menschenachtende Politik insgesamt haben, wo wir starke Kinder, starke Persönlichkeiten haben wollen, Glück, Frieden, Menschlichkeit, Ethik, Moral, auch Demut gegenüber der Natur, das sind die Dinge, die dann wieder kommen und dann geht plötzlich das Herz auf und alle gehen sofort wieder zurück in die natürlichen Prozesse, wo sie hingehören.
Ja, so einfach wird es nicht sein, weil hier schon eine große Umerziehung stattgefunden hat und zwar, wie wir sehen, im 19. Jahrhundert hat das Ganze seinen Anfang genommen, vielleicht gab es sogar Entwicklungen noch vorher, aber das sind hier so die bekanntesten und vielleicht noch, weil du gerade das Beispiel genannt hast, was heute in Sachen Familienpolitik in Russland gemacht wird. Tatsächlich, du hast vollkommen recht, Putin hat die Gesetze verändert, aber Michail Gorbatschow hat das schon begonnen damals. Der hat in seinem Buch Perestroika dazu Stellung bezogen. Das Zitat hatte ich mal irgendwann gefunden, war sehr erstaunt. Er hat also da ganz klar Stellung bezogen. Damals waren die Familienstrukturen verfallen. Also es war eine auseinanderbröselnde Gesellschaft, was ganz signifikant daran erkennbar war, dass es über 40 Millionen Alkoholiker in der Sowjetunion gab, jedenfalls nach Aussagen von Michail Gorbatschow. Und wörtlich schreibt er in seinem Buch, wir haben erkannt, dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der Kultur und der Produktion zum großen Teil durch die Lockerung familiärer Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Das ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen.
Naja, und das passiert natürlich, weil wenn die Menschen dann aus diesen natürlichen Schöpfungsstrukturen rausgeholt werden, irgendwie eine Kompensation stattfinden muss, dann flüchten sich die Leute eben in Alkohol oder sehr viel auch in Drogen oder sie hören eigentlich nur noch dann Hammermusik. Sie können es zum Beispiel nicht mehr ertragen, in der Ruhe zu sein, haben also ständig irgendwelche Stöpsel im Ohr und lassen sich da dieses Boom, 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 Boom. Und das ist das Problem, weil hinter der Stirn die Gehirnlappen, die liegen sehr dicht aneinander und die schlagen dann aneinander und das zerstört mit jedem schweren Bass Tausende von Gehirnzellen. Das muss man einfach wissen. Aber das ist denen egal, weil man braucht einfach etwas, um sich abzulenken von dieser Vereinsamung und auch von dieser Entwurzelung. Und das kann man aber wieder heilen, nicht für jeden. Aber für diejenigen, die es wollen und die noch den Kontakt wieder haben und spüren plötzlich wieder diese Sehnsucht, die können da wieder zurückkommen. Davon bin ich überzeugt.
Wir sehen es ja in der jetzigen politischen Situation, wo viele Kinder sich von ihren Eltern abwenden und mit denen eigentlich nichts mehr auch vor allem politisch zu tun haben wollen und stattdessen diesen Klimasektenführern folgen, die sie einsammeln und sagen so, wir sind jetzt kurz vorm Weltuntergang. Du hast natürlich auch bei Menschen, die wenig bis keine Bindung haben, ein breiteres Einfalltor für solche Thesen. Die Welt geht unter. Wir sagen zum Beispiel, wir stehen im jüngsten Gericht unserer Meinung nach und jeder ist für sich selber verantwortlich, um gut durch diese Zeit zu kommen. Von Weltuntergang kann überhaupt gar keine Rede sein, denn die Welt geht nicht unter, aber viele Menschen vielleicht mit diesen Entwicklungen. Und jeder steht in seiner eigenen Verantwortung. Aber gerade diese jungen Menschen, die eben wie selbstverständlich völlig bindungslos groß werden mussten, sind natürlich dann auch leichter bereit, sich solchen Strömungen anzuschließen. Und du hast vorhin Gender gesagt und diese Woke-Politik, die jetzt die natürlichen Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen unterbindet und neue Bilder, die völlig abstrus sind zum Teil, damit hineinbringt. Das ist die echte Gefährdung für die Kinder. Und jetzt bin ich endlich bei der Meldung, die kommt aus Washington, veröffentlicht von der Epoch Times. Und da heißt es in der Überschrift, US-Bundesstaat Washington erlaubt Geschlechtsumwandlung ohne Einwilligung der Eltern. Ja, und dort hat man jetzt ein Gesetz verabschiedet, das war der Gouverneur Washingtons, der Demokrat Jay Inslee. Der hat letzte Woche diesen Gesetzentwurf, ich sage einmal den Namen, SB 5599 unterzeichnet, der Heimen das Recht einräumt, die Eltern von Minderjährigen nicht zu informieren, wenn diese aus Familien fliehen, in denen eine Geschlechtsumwandlung nicht akzeptiert wird. Und der demokratische Senator Marco Lyles, der Hauptbefürworter dieses Gesetzes, der hat in einer Pressemitteilung vom 9. Mai Folgendes geschrieben: Jedes Kind, auch unsere Transgender-Jugendlichen, verdient es, zu Hause sicher zu sein. In einer perfekten Welt wäre das der Fall, aber leider ist das nicht die Realität. Dieses Gesetz bekräftigt unser Bestreben, Kindern, die zu Hause nicht willkommen sind, einen sicheren und stabilen Ort zu bieten. Das Gesetz schütze gefährdete Jugendliche, insbesondere solche, die eine geschlechtsangleichende Behandlung wünschten, und schränke die Entscheidungsfreiheit der Eltern über die gesundheitliche und psychologische Betreuung ihrer Kinder ein.
Ja, das sind so ganz intelligente Formen der autokratischen, fast schon diktatorisch anmutenden Systeme. Und wir kennen das aus allen totalitären Bereichen. Ob wir das mit der DDR vergleichen beispielsweise, die dann als die Pioniere durch die Gegend gelaufen sind, das sind ja auch Abrichtungsmechanismen, die eine Art der Uniformierung darstellen. Wenn wir es im Dritten Reich mit dem Pimpfen und der HJ gesehen haben, Abrichtungsmaschinerien in der schlimmsten Form und wozu das führt, wissen wir. Heute haben wir Abrichtungsformen, wo die Uniformen bunt sind. Da werden also quasi wirklich alle Farben im Prinzip genommen und diese neuen Uniformierungen finden jetzt gerade statt und die produzieren dann natürlich auch Wünsche und produzieren auch bestimmte Richtungen, die von allein gar nicht gekommen wären. Das wissen auch alle Psychologen und aus diesem Grunde können wir, oder ich gehe zumindest davon aus, ich möchte sagen, ich gehe davon aus, dass diese Dinge nicht durch Zufall sind, weil plötzlich ganz viele Leute feststellen, dass sie in einem falschen Körper geboren wurden. Natürlich gibt es das, das hat es auch immer gegeben und es ist selbstverständlich, dass man diese Menschen entsprechend auch mit Respekt behandelt und auch versucht, ihnen zu helfen, wie es geht. Aber hier wird regelrecht eine Klientel aus meiner Sicht geschaffen durch Infiltration dieses Themas, was ständig reinhämmert. Und irgendwann fragt man sich, Mensch, wenn ich als 12-jähriger Junge noch nicht mit einem anderen 12-jährigen Jungen zusammen im Bett war, stimmt da noch irgendwas? Wir sind ja mittlerweile in einer völlig perfiden Situation angekommen.
Ja, das Natürliche, das wird auf den Kopf gestellt und es werden im Moment neue Gesetze erschaffen, die nichts mit den Naturgesetzen zu tun haben. Der republikanische Abgeordnete Chris Corey hat in einem Interview mit der Epoch Times gesagt, dass dieser Gesetzentwurf, der am 12. April vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, es künftig Eltern ausgelegt werden kann als wörtlich Missbrauch und Vernachlässigung, wenn sie die Geschlechtsumwandlung ihres Kindes ablehnen.
Ja, das zeigt eben halt jetzt diese diktatorischen Formen und diese Agenda, diese Strukturen, die da abrichtungsmäßig abgezogen werden. Und es geht darum dann, dass die Menschen, vor allem die Eltern, den Einfluss auf ihre Kinder verlieren sollen. Denn die große Gefahr besteht, dass Kinder, Jugendliche sich vielleicht frei entwickeln, vielleicht glücklich sind, vielleicht sogar stabil sind. Und wie gesagt, wenn eine solche Struktur der Macht eines nicht gebrauchen kann, sind das stabile Menschen.
Ja, und es gibt natürlich mehr Gegenstimmen als Befürworter für dieses unsinnige Gesetz. Also zum Beispiel heißt es hier in einem Tweet von einem republikanischen Senator, er sagt, die Menschen sind mit überwältigender Mehrheit gegen dieses Gesetz. Auch viele aus dem LGBT-Plus-Bereich. Die Demokraten stimmen dennoch dafür und erlauben es den Heimen, Kinder und Jugendlichen, die geschlechtsangleichende Betreuung suchen, vor ihren Eltern zu verstecken. Und zum Beispiel werden hier zitiert auch lesbische Elternteile. Hier schreibt eine Frau, ich bin eine verheiratete lesbische Frau mit 3 Kindern. Das Gesetz gibt schutzbedürftigen Kindern eine beispiellose Macht, die wir sonst nirgends gewähren. Und damit hat sie recht, denn das ist eine Macht, die vom Staat dann ausgeht, die auf Heime übertragen werden und die den Umbau der Gesellschaft in einem Affentempo vorantreiben.
Naja, und wir kennen ja wie viele andere auch natürlich gleichgeschlechtliche Partnerschaften und wir sehen das natürlich hier auf keinen Fall eine pauschale Problematik eingeordnet werden darf, dass man dann automatisch sich mit diesen Dingen übereinstimmt. Im Gegenteil, ich kenne unglaublich viele, ich kenne einige, die lesbisch oder schwul sind, die sich ganz klar wehren dagegen und gegen diese Genderpolitik, gegen diese Vogue-Politik und gegen diese auch diese Gay-Paraden und alles, was es so gibt, ganz massiv aufstehen, innerlich darunter leiden, dass damit ihre Neigung, die sie haben, schlicht und ergreifend negativ dargestellt wird, also destruktiv behandelt wird.
Ja, genau. Also das ist ja sowieso etwas, was viele, also zum Beispiel zu meinem Freundeskreis gehören Transpersonen. Und ich weiß ganz genau, also durch Austausch, dass die sagen, diese Gesetze schaden uns mehr, als dass sie uns helfen würden, weil natürlich die natürlichen Reaktionen ihres Umfeldes dadurch trotzdem nicht beeinflusst werden und sie weiter auch diskriminiert werden. Ja, ihr Lieben, das sind heute Themen gewesen, die ein bisschen anders waren, fand ich jedenfalls so von der Energie. Am Mittwoch sind wir dann wieder mit weltumfassenden politischen Themen hier zur Stelle. Ich glaube, wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Bei uns scheint die Sonne und wir hoffen bei euch auch, dass ihr einfach auch ein bisschen mehr Zeit habt und hier nicht anderthalb Stunden zuhören müsst. Genau. Andreas hat das Orchester gebeten, mit der Melodie zu beginnen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis später zum Abendgebet.
Alles Liebe auch von mir. Bis dann. Ciao, ciao.